Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Nachdem letzte Woche ja Cedric Teuchert vom 1. FC Nürnberg zum FC Schalke 04 gewechselt ist, war klar, dass der 1. FC Nürnberg nochmal nachlegen würde in der Winterpause. Das ist geschehen. Gleich zwei Neuzugänge sind zu vermelden und über die möchten wir uns jetzt unterhalten hier bei Total Beklubbt. Und damit herzlich willkommen bei Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die zu den neuen Neuzugängen Ulises Garcia und Federico Palacios was sagen können. Und mit dem neuesten Neuzugang, nämlich mit Federico Palacios, wollen wir anfangen. Und dazu begrüße ich Matthias, den der geneigte, ja, fußballaffine Fan wahrscheinlich kennt von seinem Twitter-Account @rotebrauseblog oder auch von seinem Blog rotebrauseblogger.de. Hallo Matthias und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, schön, dass ich da bin. Da sind auf.
Palacios, jemand, der ja einst nach Leipzig wechselte, oder einst, so lange ist es ja dann auch noch nicht her, als große Hoffnung, hat ja damals mit der U19 des VfL Wolfsburg ja im Prinzip alles kurz und klein geschossen, wurde dann mit dieser, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch A-Jugendmeister, 50 Spiele, 52 Tore, meine ich mich zu erinnern, also wirklich eine unfassbare Quote, die er damals da aufgelegt hat, und nichtsdestotrotz, hat es am Ende nicht gelangt, 45 Spiele, 50 Tore waren es übrigens so, jetzt ist es richtig. Nichtsdestotrotz hat es dann eben in der ersten Mannschaft von RB nie so richtig zum Durchbruch gelangt. Es sind doch sehr, sehr wenige Spiele, die er in der Zeit gemacht hat, insgesamt dann 10 Stück. Eine Leihe zu Rot-Weiß Erfurt gab es zwischendrin, da kamen dann auch mal noch 8 Spiele in der Halbserie dazu. Aber ein Tor war ihm nie vergönnt. Woran lag das deiner Meinung nach?
Ja, so richtig kann man das gar nicht sagen, woran das lag. Das war, wie du es schon sagtest, der ist damals mit sehr großen Hoffnungen gekommen. Es gab damals ein großes Transfergerange mit Wolfsburg. Vielleicht ist das schon noch so ein bisschen kennzeichnend für das, was mit Palacios dann danach passiert ist, weil er war der Meinung, dass er in Wolfsburg Spielzeiten bekommen müsste, in der Bundesliga damals noch. Und Wolfsburg, ich glaube, es war noch Alofs damals, der wollte ihm das nicht versprechen, Spielzeiten, sondern eher so vage, ja, wir versuchen dich schon ranzuführen, eher auf der Schiene zu kommen. Und das fand er irgendwie nicht gut und hat deswegen auf seinen Abschied gedrängt. Ich glaube, das war so diese, er ist ja im Winter 2014, im Januar 2014 gekommen. Und er hatte damals, ich glaube, sogar noch eine ganz krassere Torquote von 29 Toren in 14 Spielen in der Hinrunde in der Bundesliga. Also das war wirklich, der hat in jedem Spiel 2-3 Tore geschossen. Also das war wirklich phänomenal. Und aber so in dieser Idee von, ich glaube, er hat bei vielen Transfers einfach auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich glaube, so dieser erste Schritt nach Leipzig zu diesem Zeitpunkt 2014 war vielleicht schon eine der falschen Entscheidungen, weil er einfach an der Stelle, ja, vielleicht auch ein Stück zu ungeduldig war, was so seine Karriere angeht und das, was er so für eine Idee hat von seiner Karriere, wo die landen könnte. Und da gab es in der Folge schon auch noch ein paar mehr Entscheidungen. Ich glaube, so eine der ersten Ideen, als er nach Leipzig gekommen war, war, dass er dann irgendwie bekannt gegeben hat, dass er für die spanische Nationalmannschaft spielen will. Und was natürlich zu dem Zeitpunkt völlig absurd war, weil er war irgendwie ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, der aus der U19 kam, in der dritten Liga noch nicht wirklich angekommen war und dann darüber philosophiert hat, wie er für Spanien spielen könnte. Also das passte so in dem, was in der Praxis passiert und dem, was er real ist oder was er da im Kopf hat, passte das überhaupt nicht zusammen. Und in der Folge hat er sich halt nie durchgesetzt. Also es gibt so diese grundsätzliche These, dass er auch einfach die Zweikampfstärke nicht hatte, gerade für eine dritte Liga und auch für eine zweite Liga dann nicht. So murkelte sich das so in Leipzig so ein bisschen vor sich hin. Er ist dann nochmal, wie hat es ja auch schon gesagt, noch ein halbes Jahr nach Erfurt gegangen. Da ist es auch irgendwie nicht gegangen in der dritten Liga. Und er hat hier immer so ein paar Spiele gemacht, aber so richtig den Durchbruch hat er hier eigentlich nur in der U23 letztes Jahr geschafft, wo er wirklich viele Tore geschossen hat wieder. Also da hat er so ein bisschen angeknüpft an seine U19-Zeit. Aber so dieser letzte Sprung, ich glaube, er fehlt ihm auch so ein bisschen, habe ich immer so das Gefühl gehabt, so ein bisschen so dieser, so dieser Beißreflex, sich durchsetzen zu wollen, irgendwie so das ist Männerfußball und ich will hier jetzt irgendwie was reißen. Da waren immer so viele Flausen und letztlich kam dabei nicht so viel rum, wie es hätte eigentlich an dem, was man aus der Jugend gekannt hat, hätte sein müssen. Und ich glaube, so eine dieser Entscheidungen war auch dann jetzt im Sommer nochmal in Leipzig zu bleiben, was aus meiner Sicht auch völlig falsch war, weil es klar war, dass er hier keine Einsätze kriegt oder sehr, sehr wenig Einsätze kriegt. Nur 23 gab es nicht mehr, weil die abgemeldet wurde vor der Saison. Und so war klar, dass er in Leipzig letztlich permanent auf der Tribüne sitzt. Und warum er sich da im Sommer nochmal entschieden hat, okay, ich bleibe hier noch länger, war wieder so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ja, das passt eigentlich nicht vorne hinten nicht zusammen, weil er braucht einfach Spielzeit, der muss irgendwo hingehen, wo er spielen kann. Und da hat er meiner Meinung nach, wie schon gesagt, viele, viele falsche Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren.
Du hast diese Sommerentscheidung angesprochen, darüber reden wir gleich nochmal. Dieser Wechsel, der damals ja im Winter zustande kam, er war da noch 17, wenn ich jetzt nicht gänzlich falsch liege, war natürlich auch einer in eine Mannschaft hinein, die sich schon kannte. Yusuf Paulsen spielte ja damals schon für Leipzig, auch noch sehr jung gewesen. Daniel Frahn war ja dann auch schon gestandener Spieler in der dritten Liga bei RB. Und ja, war das vielleicht dann auch die Erwartung von ihm im Prinzip, du hast es gerade schon angesprochen, zu hoch und die Ungeduld und letzten Endes aber vielleicht auch dieses ganze Brimborium um ihn drumherum zu groß?
Das kann schon sein, dass er einfach mit einer Erwartungshaltung so von diesen 29 Toren in 14 Spielen gekommen ist, die einfach letztlich auch zu groß war. Eine völlig falsche Erwartungshaltung, weil du das natürlich nicht so einfach in den Männerbereich transferieren kannst. Also ich hatte mir damals mal so ein paar Sachen aus Wolfsburg angeguckt und es waren schon viele Sachen, wo er dann einfach auch alleine vor dem Torwart stand und den letzten Pass irgendwie über Linie drücken musste. Also die Torquote klang gut, aber das waren auch Situationen, die du so im Männerfußball dritte Liga, also gerade in der dritten und zweiten Liga, wo du dann irgendwie so permanent Innenverteidiger auf den Füßen zu stehen hast, letztlich nicht mehr in der Form hast. Ne? Und dann hast du natürlich so eine Erwartungshaltung, der muss doch 29 Tore schossen, der muss doch liefern und kommt natürlich in ein Team, wo Daniel Frahn, super Publikumsliebling, bei Alexander Zorniger damals absolutes Stein im Brett, Kapitän dann später, oder ich glaube sogar schon in der Saison, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall eine ganz wichtige Persönlichkeit in dem Team und Yusuf Paulsen, ja, letztes Jahr auch unverzichtbar, das war natürlich auch schon Kontrahenten, wo du dich erstmal auch durchsetzen musst. Da kannst du nicht kommen und sagen, naja, ich bin hier 18, ich habe 29 Tore geschossen, jetzt lass mich mal spielen. So, und das funktioniert dann natürlich nicht. Das meinte ich so ein bisschen mit so, das schien manchmal auch so dieser Beißreflex zu fehlen, so dieses unbedingte Durchsetzungswollen. Der wirkte halt schon immer noch so ein bisschen lieb, ne, in dem, was er da so manchmal so für Flausen im Kopf hatte, war ja schon noch ein lieber Typ, der dann irgendwie vielleicht auch an der Stelle einfach zu lieb war. So.
Eins ist ja auf jeden Fall der Fall. Potenzial scheint er zu haben. Das wurde ihm ja nie abgesprochen. Sowohl von Ralf Hasenhüttl jetzt auch, als auch jetzt Michael Kölner. Jeder bescheinigt ihm immer, dass er das Potenzial auf jeden Fall hat. Nichtsdestotrotz sind ja seit dem Wechsel von der Wolfsburger U19 zu RB auch jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen. Wir sind jetzt mittlerweile 4 Jahre später unterwegs. Und in dieser Zeit gelang ja der Schritt trotzdem nicht so richtig hoch. Es gab dann diese Leihe zu Rot-Weiß Erfurt, wo er sich auch nicht so richtig durchsetzen konnte. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Geschichte, die da so mitschwingt und die man jetzt auch unter anderem von Sören Minks bei Clubfans United nochmal gelesen hat, dass man ihm so ein bisschen nachsagt, dass ihm womöglich die Spielhärte und vielleicht auch einfach das Körperliche für den Herrn Fußball fehlt. Er ist jetzt nicht gerade der Größtgewachsene, ist ja nur 1,70 Meter groß, aber ja, ist da letzten Endes vielleicht der Schritt bei allem ja, Talent, bei aller Ballbehandlung derjenige, der am Ende zum ganz großen Glück fehlt?
Das ist eine gute Frage und das wird sich in Nürnberg vielleicht schon ein bisschen zeigen. Letztlich finde ich diesen Schritt auch erstaunlich, weil es ist halt Zweitliga-Fußball, das geht natürlich nochmal robust zur Sache. Und sowas so Zweikampfhärte, Robustheit, sich durchsetzen in dieser Sturmposition angeht, das ist jetzt nicht unbedingt Palacios Stärke oder nicht das, was man bis jetzt von ihm gesehen hat. So, auf der anderen Seite hat er halt, wie gesagt, in Leipzig auch jetzt längere Zeit Regionalliga gespielt und das ist jetzt auch nicht das Pflaster, wo es, ich sag mal, spielfreudig zugeht. Und da hat er sich schon mit einer Torquote von, weiß ich nicht, einem Tor alle 2 Spiele hat er sich schon gut durchgesetzt. Das war ja auch so die Situation, wo er sich dann letzte Saison dann doch in den Profikader dann hineingespielt hat, aufgrund vieler Verletzungen, die es da gab, weil er in der U23 einfach extrem regelmäßig getroffen hat und dort ja schon sowas wie der Vorzeigespieler war. Und von daher, ich glaube, es ist nicht aussichtslos. Es gab auch immer wieder im Profifußball kleinere Spieler, die jetzt nicht so zweikampfstark waren, die irgendwie gerade vor dem Tor auch glänzen konnten. Und die ganz große Stärke von Federico Palacios ist halt seine Abschlussstärke. Also das ist halt, es gab halt letztes Jahr dieses eine Spiel in Dortmund von RB, wo er eingewechselt wurde, dann 10 Minuten vor Ende, glaube ich. Und er kriegt halt dann in der Schlussminute dann irgendwie den Ball in die Gasse gespielt und der macht ihn halt traumwandlerisch ins Tor. War halt irgendwie 20 Zentimeter abseits, schade drum. Aber da hast du halt gesehen, diese Qualität von, es spielt mir jemand in die Gasse, ich gehe den Weg in die Gasse und ich vollende diesen Ball, weil ich es einfach kann, weil das meine Stärke ist. Die hat er schon. Und wenn du die Qualität irgendwie in dein Team einbauen kannst, kann er dir, glaube ich, viel geben. Wenn du davon erwartest, wenn du dir von ihm erwartest, dass er irgendwie 1,85 Meter Abwehrspieler im Kopfballduell besiegt oder sie irgendwie schwindig spielt, dann wird es schon eher schwierig, glaube ich.
Ja, du hast es angesprochen, letztes Jahr die Quote in der Regionalliga Nordost, 30 Spiele, 22 Tore, 8 Vorlagen, also in jedem Spiel statistisch gesehen an einem Tor beteiligt. Ja. Hat da oft Mittelstürmer gespielt, aber eben auch das ein oder andere Mal im offensiven Mittelfeld. Jetzt ist das eigentlich, sind das ausgerechnet zwei Positionen, die bei Nürnberg ziemlich fix zu sind. Michael Ishak spielt da vorne drin wahrscheinlich die Saison seines Lebens. Das Mittelfeld ist mit Hanno Behrens und Kevin Möwald eigentlich auch zu. Cedric Teuchert ist gewechselt, kam eine Zeit lang ganz gut zur Geltung als zweite Spitze neben Ishak, was dann vielleicht auch eben eine Rolle für ihn wäre, weil du sagst ja selber, gegen großgewachsene Innenverteidiger hat er eigentlich wenig Chance, also womöglich vielleicht die perfekte Rolle für ihn als zweite Spitze neben einem robusten Mittelstürmer?
Wäre schon grundsätzlich seine Position, würde ich auch so sehen, weil er da irgendwie auch so ein bisschen aus der Tiefe kommen kann. Du musst ihn halt irgendwie in Abschlussposition im Strafraum bringen. Also das daran kommst du nicht vorbei, egal wo du ihn hinstellst. Also das ansonsten verschenkst du dir die Stärke, die er tatsächlich hat. Also du kannst ihn natürlich auch auf den Flügel stellen oder irgendwas machen. Aber ich glaube, wenn du wirklich effektiv was von ihm haben willst, brauchst du für ihn eine Position, wo er auch immer wieder in Abschlussposition im Strafraum kommt. Und das musst du, glaube ich, hinkriegen. Ich kenne jetzt Nürnbergs System oder das, was gespielt wird, zu schlecht, um das einschätzen zu können, wie das da möglich ist, aber das ist letztlich die Aufgabe, die du bei ihm hast.
Ja, Michael Körner hat auch gesagt, er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er eine echte Torgarantie eingebaut hat. Er ist offensiv flexibel einsetzbar, spielt gerne in vorderster Front. Er braucht sicher noch einen Schliff, doch er hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen. Jetzt kann er bei uns nochmal einen Schritt in seiner Entwicklung machen. Ja, hoffen wir natürlich, dass das passiert. Lass uns abschließen.
Ich finde es ja interessant, dass Körner sagt, dass er in den letzten Jahren eine Entwicklung gemacht hat, weil das ist ja immer das, was man in Leipzig nicht gesehen hat. Aber ja, ist ja auch schön, wenn er mit den Vorschusslorbeeren kommt.
Vielleicht zieht Michael Körner ja mal wieder mehr als alle anderen. Das wäre das erste Mal.
Letztlich ist es, ich finde ja, ist ja so ein bisschen so, was kannst du als Nürnberg falsch machen in der Situation? Das ist so ein bisschen Gambling, ne? Du hast so diese Teuchert-Millionen, die legst du jetzt niedrig, irgendwie, was weiß ich, 100.000 in Palacios an, dass er irgendwie ein Talent war, ist unbestritten. Wenn das wieder zur Geltung kommt, hast du damit alles richtig gemacht, sportlich und wirtschaftlich. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also das ist halt so, also als erster FC Nürnberg kannst du in der Situation gar nicht viel falsch machen.
Ja, ist natürlich auch immer so die Problematik. Als finanziell Klammerverein musst du natürlich in ein gewisses Risiko gehen. Lass uns abschließend nochmal über diese Sommersituation sprechen, die du eingangs schon mal angesprochen hast. Es ist ja schon so ein bisschen eine seltsame Geschichte, die da entstanden ist. Leipzig beschließt, die U23 aufzulösen. Alle Spieler gehen außer Palacios. Und dann stellt sich jetzt mir die Frage, irgendjemand im Verein muss ja aber vielleicht auch noch was in ihm gesehen haben, sonst hätte man ja wahrscheinlich gesagt, komm Junge, es macht wirklich auch keinen Sinn für dich, wir sind ja jetzt hier auch nicht irgendwie die großen Buhmänner und wollen, dass du hier deine Karriere komplett verbaust, du musst irgendwie spielen, aber irgendjemand scheint ja auch was in ihm gesehen zu haben, also wie erklärst du dir, dass er im Sommer da geblieben ist?
Darüber habe ich auch so lange nachgedacht und so richtig habe ich dafür auch keine Erklärung. Anfangs habe ich gedacht, er würde die Local Player Regelung hier erfüllen, weil er schon relativ lange da war. Da bin ich mir inzwischen gar nicht mehr sicher und RB hatte dann sowieso 4 andere Jugendspieler dafür noch verpflichtet oder ihnen Profiverträge gegeben. Von daher wäre das auch nicht nötig gewesen. Das war mal so meine Vermutung am Anfang, dass sie sagen, okay, wir behalten ihn hier, der hat noch ein Jahr Vertrag, der füllt uns noch die Local Player Regelung. Also du musst ja 4 Spieler haben, die 3 Jahre in deinem Verein gespielt haben und die 3 Jahre in deinem Verein zwischen 15 und 21 gespielt haben. So. Und das war mal so meine Vermutung. Und der andere Punkt ist natürlich, er hat sich natürlich in dieser Zeit da um dieses Dortmund-Spiel mit seinen vielen Toren in der Regionalliga auch, hat er sich natürlich bei Ralf Hasenhüttl schon so in dieser Rolle als dritter, vierter Stürmer, hat er sich schon so ein gewisses Standing erarbeitet. Das heißt, du konntest als RB jetzt, also in Sachen Kaderplanung, wir hatten dann am Ende der Sommerpause noch außerhalb Palacios 3 Stürmer. So, und dann hast du mit Palacios den 4. Da kannst du jetzt erstmal nicht viel falsch machen. Da ist der Kader besetzt. Wenn Palacios durchbricht und Tore macht, dann ist super. Wenn nicht, dann ist es aus Vereinssicht jetzt erstmal nicht der ganz große Beinbruch, weil da stehen noch andere Spieler. So, also das war jetzt aus Vereinssicht nicht so krass. Du konntest an der Stelle eigentlich nicht so viel falsch machen. Für mich war es eher aus Spielersicht verwunderlich, dass er dieses Spiel mitgemacht hat, weil aus seiner Sicht gab es in der Situation nichts zu gewinnen. Dass der Verein sagt, okay, da können wir den Palacios behalten, müssen müssen keinen neuen Stürmer holen, müssen kein Geld investieren. Der hat eine gewisse Sicherheit, wenn man ihn bringen kann, dass er da irgendwie das System schon kennt und dass man ihn dann mal auf den Platz stellen kann für 10 Minuten. Aus Vereinssicht alles nachvollziehbar vielleicht, auch wenn es dir keine große Qualität vielleicht gibt. Aus Spielersicht habe ich es nicht verstanden, weil es war einfach der Zeitpunkt zu gehen. So, und ja.
Ja, wer weiß, woran es lag. Womöglich gab es auch keine Angebote aus der zweiten oder ersten Liga und das war nur das, was für ihn in Frage kam. Man weiß es nicht so richtig.
Ich bedanke mich. So wie ich gelesen habe, war ja Nürnberg schon im Sommer dran. Von daher weiß ich nicht. Du hättest in jedem Fall im Sommer irgendeinen Zweit- oder Drittligisten gefunden, der irgendwie sagt, dich nehme ich, weil du hast Tore. Also ich glaube nicht, dass es daran gescheitert wäre, unterm Geld erst recht nicht, weil dass RB jetzt da nicht viel dran verdient. Vielleicht haben sie sich irgendeine Weiterverkaufsgeschichte einbauen lassen, aber dass jetzt da irgendwie kein Geld damit zu verdienen ist, das war, glaube ich, allen Beteiligten klar. Also,
Wir sind gespannt. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Womöglich wird es noch eine Feel-Good-Story, nachdem es jetzt so ein bisschen stagniert ist in seiner Karriere. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Matthias, für deine Einschätzung zu Federico Palacios. Wie gesagt, Matthias ist auf Twitter @rotebrauseblog und hat auch einen Blog, rotebrauseblogger.de. Folgt ihm, lest da rein. Wie gesagt, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und eine Einschätzung zu Federico Palacios abgegeben hast. Gleich geht es weiter hier, dann unterhalte ich mich mit Fabian von der Ahoy Crew und dann reden wir über den zweiten Neuzugang beim FCN, über Ulysses Garcia.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Wir haben uns gerade eben schon über den Palacios-Wechsel von RB zum FCN unterhalten, aber in den vergangenen Tagen gab es ja, wie gesagt, noch einen zweiten Wechsel, nämlich Ulysses Garcia, so heißt der Mann nämlich richtig und nicht Ulysses, wie ich ihn gerade eben genannt habe, ist ja bereits vor einigen Tagen von Werder Bremen an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen worden und auch dazu wollen wir natürlich eine fachkundige Meinung haben und deswegen freue ich mich jetzt, Fabian, von der Ahoy Crew, dem offiziellen Fanclub oder einem offiziellen Fanclub des SV Werder Bremen, bei mir in der Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo Fabian und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, grüße dich.
Ja, auch die Ahoy Crew gibt es natürlich im Internet, sowohl bei Twitter, unter @ahoycrew und auf einer eigenen Website auch zu finden, ahoy-crew.de. Fabian, es ist ein Wechsel, den ich persönlich nicht so erwartet habe, gebe ich ganz offen zu. Er kam so ein bisschen aus der Kalten, zumindest aus Nürnberger Sicht. Garcia wechselte ja 2015 im Sommer von den Grasshoppers Zürich nach Bremen, spielte dann zunächst auch eine ganz gute Rolle, bevor ihn Verletzungen ein Stück weit eingebremst haben und seitdem dann eben auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis haben ja versauern lassen. So ganz viele Einsätze hat er nicht mehr gesehen in der letzten Saison, auch in dieser dann noch weniger, insofern natürlich ein Wechsel erstmal folgerichtig, aber, oder eine Leihe ist ja kein richtiger Wechsel. Was erwartet uns bei Garcia für einen Spieler?
Ja, also du hast es schon ganz richtig gesagt, als er nach Bremen kam 2015, da hat er eine Menge Spiele gemacht und er ist auch mit ordentlich Vorschusslorbeeren bekommen. Ich kann mich damals noch an die Saisoneröffnung im Weserstadion erinnern, da hat Christian Stoll, der Stadionsprecher von Werder Bremen, gesagt, dass wir da einen ganz großen Fußballer an der Angel haben, der uns noch eine Menge Freude machen wird. Jetzt macht er wahrscheinlich erstmal euch Freude, hoffentlich zumindest. Bei Werder hat das nicht so ganz gut geklappt. Lag daran, dass er eine Menge Konkurrenz auf seiner linken Seite hatte. Wir haben ja auch immer mit den verschiedenen Trainerwechseln auch verschiedene Systeme gespielt und das Personal rotierte auch. Dann wurden mal Rechtsverteidiger wie Gebre Selassie oder Robert Bauer mal nach links gezogen und dann kam eben auch noch der Transfer von Augustinsson für die linke Seite. Deswegen hatte Ulysses Garcia es da ein bisschen schwer und zwischendurch hatte er auch immer wieder gesundheitliche Probleme, hatte mit dem Rücken mal Schwierigkeiten, ist da länger ausgefallen, dann auch mal Knieprobleme. Zwar jetzt nicht irgendwie für ein halbes Jahr, sondern jeweils nur so für 4 oder 6 Wochen, aber immerhin, also da hat er auch wenig Möglichkeiten gehabt, dann sich dann irgendwie festzuspielen. Und diese Rotation, die taktische Rotation der Trainer, die Qualität auch noch ein bisschen dazu beigetragen. Aber insgesamt bin ich eigentlich von dem Spieler nach wie vor überzeugt. Ich hoffe, dass er bei euch Spielpraxis bekommt und dann auch für uns noch eine richtige Waffe wird, weil er ist ein ungemein schneller Spieler. Ich finde ihn technisch auch nicht schlecht und er ist körperlich unheimlich robust. Also ich finde, er bringt eigentlich alles mit, um seine linke Seite zu beackern. Er ist bei uns auch immer ein bisschen defensiver eher eingesetzt worden und hat dann ordentlich Zug nach vorne entwickelt. Defensiv kann ich ihn nicht ganz so gut einschätzen, wie er so im Zweikampf agiert. Also ich glaube, da gibt es schon Stärkere. Deswegen kann es auch durchaus sinnvoll sein, ihn eine Position weiter vorne spielen zu lassen im linken Mittelfeld. Das ist bei uns auch schon häufiger vorgekommen. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich auch so bewährt, weil bei euch auf der linken Seite hat er ja mit Tim Leibold, wenn ich das richtig sehe, auch jemanden als Konkurrenten, der bisher so gut wie jedes Spiel gemacht hat in der aktuellen Saison.
Ja, absolut richtig. Tim Leibold, können wir gleich noch drüber reden. Lass uns noch mal ganz kurz über seine bisherige Zeit bei Werder Bremen sprechen. Er ist ja sehr jung zu euch gewechselt, ist ja immer noch erst 21 und beziehungsweise wird jetzt, glaube ich, übermorgen 22.
Genau, das ist es, ja.
Ja, hatte dann vielleicht eben auch einfach dieses Problem, dass man gerade in Zeiten, wo es ja dann... Ja, und das sind ja leider die letzten Jahre durchgängig eigentlich, sportlich nicht unbedingt so läuft. Jemanden, der aus einer Verletzung kommt, der so jung und unerfahren ist, vielleicht nicht gleich wieder vertraut. War das einfach so ein bisschen die Krux, dass das Alter zu diesen Verletzungen hinzukam, weswegen er ja gerade zu Beginn den Einstand schwer hatte?
Ja, das glaube ich auch. Also gerade dadurch, dass wir immer irgendwie in Abstiegsnöten waren und ja auch immer aus einer Situation kamen, wo wir über Jahre hinweg so ein bisschen die Schießbude der Liga waren und das eigentlich nur immer durch unsere Offensive einigermaßen ausgleichen konnten, wollte man eigentlich schon immer auf routinierte Leute in der Verteidigung setzen. Und dem ist er, glaube ich, ein bisschen zum Opfer gefallen. Andererseits wurden ja auch andere Spieler wie Veljkovic oder auch im defensiven Mittelfeld mal eine Zeit lang Maxi Eggestein durchaus eingesetzt. Also daran allein wird es wahrscheinlich auch nicht gelegen haben. Nun bin ich zu weit weg, ich kann die Trainingsleistungen nicht beurteilen. Aber ich denke, so ein Mix aus Verletzung, ja, wahrscheinlich sich nicht zu sehr aufgedrängt haben im Training und eben diese Rotation in der Verteidigung, das wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass er zuletzt weniger gespielt hat und insgesamt ja ist er jetzt 2,5 Jahre in Bremen gewesen und hat 19 Spiele gemacht. Das ist jetzt auch nicht gänzlich wenig. In der aktuellen Saison ist er allerdings, glaube ich, nur einmal bisher zum Einsatz gekommen und das ist natürlich für ihn schon sehr deprimierend und da geht es auch ein bisschen bei ihm auch um die Perspektive. Er ist ja im Moment auch Kapitän der U21-Nationalmannschaft der Schweiz, also er hat ja zwei Staatsbürgerschaften, er ist ja Portugiese und Schweizer, spielt aber im Moment für die Schweizer Nationalmannschaft und sein Ziel ist natürlich irgendwie weiter dort sich als Kapitän zu etablieren, aber er hat auch schon gesagt, dass er mit einem Auge schon auch auf die WM jetzt in Russland schielt und da ganz gerne auch die Chance irgendwie wahrnehmen würde, irgendwie noch in den Kader reinzukommen. Er hat wohl schon ein paar Mal auch bei der A-Nationalmannschaft mittrainiert und das ist wohl sein Ziel, was er erreichen möchte und das kann er natürlich nicht erreichen, wenn er sich ein halbes Jahr in Bremen jetzt noch in der Rückrunde auf die Bank setzt.
Ja, es ist angesprochen, er war ja bereits zweimal einmal letzten Endes für die A-Nationalmannschaft nominiert gegen die Färöerinseln und Weißrussland im Juni, aber kam er beide Male nicht zum Einsatz, Kapitän der U21 und ja, da hat er letzten Endes, wenn man das so ein bisschen ganz hart formulieren möchte, zuletzt die meiste Spielpraxis gesehen, ein Bundesliga-Einsatz dieses Jahr, nur zweimal DFB-Pokal, einmal dritte Liga, ist natürlich in Summe zu wenig. Jetzt hast du es angesprochen, er hat bei euch auch häufiger mal im linken Mittelfeld gespielt, insgesamt ja in seiner Karriere immer wieder da auf der linken Seite so ein bisschen hin und her geschoben worden, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, vereinzelt dann auch so ein bisschen zentraler. Jetzt hat er mit Tim Leibold natürlich jemanden, der eigentlich überhaupt nicht antastbar ist innerhalb der Mannschaft als Konkurrenten beim ersten FC Nürnberg. Auf der anderen Seite hat Nürnberg eben auch ein relativ formidables Außenspielerproblem in der Offensive und jetzt scheint der Trend dahin zu gehen und das erste Testspiel, das aber heute stattfand gegen Genk, das hat auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es genauso kommen wird, dass Tim Leibold eben dann die offensive Position begleitet und hinter ihm dann eben Garcia spielen wird. Du hast angesprochen, Garcia auch jemand mit sehr viel Offensivdrang, was wir auch von Tim Leibold kennen, womöglich dann also ein Duo, das sehr flexibel auch agieren kann und womöglich auch in eine Verpflichtung des ersten FC Nürnberg vor dem Hintergrund eben taktisch variabler zu werden.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also Garcia kann ja beide Positionen spielen. Der könnte auch durchaus in der Verteidigung spielen oder mal im Mittelfeld. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da dann eine Rotation geben kann. Also das wäre gar nicht so schlecht. Also wichtig ist für ihn natürlich nur, dass er spielt und dass er sich beweisen kann. Weil ich denke, also Bremen wird ihn auf jeden Fall noch gebrauchen können. Wir haben das Problem, dass auf der linken Seite im Moment Augustinsson spielt. Ich finde ihn ganz solide, aber nicht überragend. Aber er scheint ja schon das Interesse anderer Clubs geweckt zu haben. Also der AC Mailand soll angeblich schon irgendwie seine Fühler ausgestreckt haben. Und er ist auch im Moment der einzige linke Verteidiger, den wir im Kader nominell haben. Es sei denn, man würde wieder ein bisschen rotieren, was ich aber nicht gut fände. Also aus meiner Sicht kann es für Garcia eigentlich nur lauten, eine tolle Rückrunde in Nürnberg spielen und dann in Bremen nochmal angreifen für die linke Position. Vielleicht auch, wenn Augustinsson dann weg ist.
Vor dem Hintergrund, dass ihr quasi jetzt nur noch einen nominellen Linksverteidiger habt, wie überraschend kam denn der Wechsel aus Werder Bremen Sicht oder aus Fansicht?
Also wenn ich mir nur den Kader angucke, dann ist der Wechsel eigentlich nicht verständlich, weil man macht sich da eigentlich nicht gerne blank auf so einer Seite. Also wenn Augustinsson dann mal ausfällt, dann müsste man schon wieder gucken, dass man einen Rechtsverteidiger rüberzieht oder vielleicht sogar die ganze Abwehrformation verändert. Finde ich eigentlich schon ein recht starkes Risiko, zumal ich eigentlich Garcia nie so als jemanden empfunden habe, bei dem ich Bauchschmerzen bekomme, wenn der eingewechselt wird. Andererseits hat man schon länger gemunkelt, dass Garcia extrem unzufrieden ist mit seiner Reservistenrolle und sein einer Einsatz, der zeigt ja auch, dass er nun nicht irgendwie total dicht dran war und jedes Spiel reinkommt, sondern dass er schon ein Stück weit weg ist, irgendwie davon in der ersten Elf zu spielen und da regelmäßig reinzukommen. Insofern aus seiner Sicht verständlich, vielleicht finanziell auch, weil wir wahrscheinlich irgendwie das Gehalt jetzt für die Rückrunde sparen oder zumindest einen Teil davon, da kenne ich die Details nicht. Von daher auch verständlich, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass wir dann zumindest noch aus der Jugend vielleicht noch ein Verteidiger mit hochholen, Linksverteidiger oder auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden. Wobei ich da andere Baustellen eher gesehen hätte als jetzt die linke Position. Also die Flanke hätte ich auch nicht unbedingt aufgemacht. Aber gut, nun ist es, wie es ist.
Ja, also durchaus interessant, was da bei Werder Bremen geschieht. Wir sind gespannt, was Ulises Garcia uns dann am Ende bringen kann und dann hoffe ich inständig für alle Werder Bremen-Fans und auch für mein Nervenkostüm, dass wir uns am Ende nicht in der Relegation begegnen und er gegen seinen alten, zukünftigen Arbeitgeber dann antreten muss. Vielen Dank erstmal, Fabian, für deine Einschätzung zu Ulises Garcia. Wir sind gespannt, wie sich es dann letzten Endes entwickeln wird. Euch viel Glück in der Rückrunde. Abstiegskampf ist ja niemals so richtig schön. Ich kenne das aus Erfahrung. Ansonsten sei noch der Hinweis gestattet auf das Live-Programm bei meinsportradio.de. Am Samstag ist es soweit, dann ist wieder Rugby angesagt. Der Continental Shield, das Halbfinale Heidelberger RK gegen Pataro Rugby. Calvisano ist dann am Programm oder Programmpunkt 15 Uhr am Samstag. Also einschalten, Live-Sport auch auf meinsportradio.de. Das war's für heute mit Total Beklubbt. Wir melden uns diese Woche noch einmal, dann mit dem verspäteten Rückblick auf die Hinrunde. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Rückrunde losgeht. Also bleibt dran, abonniert uns. Und wir melden uns dann wieder hier auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Kalsch 90, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald der Winter anfängt, beginnt für uns die heiße Phase. Egal ob auf Piste, Schanze oder Eiskanal. Wir berichten jede Woche über die aktuellen Ergebnisse. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.